Sonntag hat uns ja die Geschichte mit David und Goliath beschäftigt. Wer da war, weiß das noch wahrscheinlich. Und ich möchte daran anknüpfen. Denn für mich ist in der letzten Zeit, seit ich mich mit diesen wichtigen Kapiteln 1. Samuel 16 und 17 beschäftige, ich lese, wir haben darum auch jetzt vom PowerPoint keinen Ausschnitt aus dieser Geschichte. Die ist so umfangreich. Ich wollte es mitbringen, aber ich habe es dann doch zu Hause gelassen. Es lohnt sich einmal, diese beiden Kapitel zu lesen. Ich habe es probeweise mal gelesen, also nicht nur runtergeschnurrt, sondern bedachtsam gelesen. Könnt ihr euch vorstellen, es kostet nicht mehr als 20 Minuten, diese beiden Kapitel zu lesen. Aber dann sind wir mittendrin und dieses Wort Männer gesucht, na, etwas anders, etwas abgewandelt, der stammt von dem Vertreter des Bösen, von dem Goliath. Im Bewusstsein seiner Macht und seiner Größe und Stärke sagt er, gebt mir einen Mann. Mann her. Und das gleich im nächsten Wort heißt es, dass das Volk, die Heere, die waren ja aufgebaut, Philister und das Heer Israels, die erschraken und ihr König, von dem die Schrift sagt, er war ein Kopf höher als das ganze Volk. Er wäre doch der passende Gegner gewesen für den 6 Ellen, 3 Meter hohen, mit einer Handbreite so wichtig war, wie der Schrift die Handbreite noch dazu. Schrecken geht aus da, wo der Teufel reagiert. Ich sehe in Goliath den Ausdruck der Macht und der Gewalttätigkeit und der Schliche des Feindes, des Teufels. Er sucht Männer und das ist bis heute so. Wie viele Männer sterben, vielleicht sogar im Augenblick, Ukraine, Gaza-Streifen, Sudan, Nigeria. Gebt mir einen Mann. Der Teufel hat es auf die Männer abgesehen. Der Teufel sucht aus uns Männer auszuschalten. Ich rede ja nicht nur zu euch, ich spreche ja auch von mir. Der Teufel versucht uns auszuschalten. Der Goliath hat ganz andere Gestalten, Formen in jedem einzelnen Leben, manchmal auch zu verschiedenen Zeiten. Das, was das Zentrale ist, das dem Feind das Wichtigste. So spricht die Schrift ja von Satan, der Stolz, in den verschiedenen Formen. Stolz zeigt sich auch manchmal in Minderwertigkeitsgefühlen, dass ich denke, ich komme nicht richtig an. Zank, Angeberei. Nicht nur in Brutalität, aber auch. Eigenartig, der Herr dieses Gottesdienstes ist und der ganzen Welt, an den uns Walter erinnert hat, gleich am Anfang, der nennt sich Sohn Davids. Er knüpft an David, diesem gesalbten König der als Hirte angefangen hat und der sich dann in dem Angesicht des Goliath um das Volk Gottes kümmert und für ihn und für das Volk eintritt. Und wenn wir, das ist das, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn wir diese beiden Kapitel lesen, das, was dem David aufgegangen ist, das ist den vielen Männern des Volkes Gottes nicht aufgegangen. Goliath sagt ja, ich verhöhne das Volk Israel. Bei David kam das an, er verhöhnt das Volk des ewigen, lebendigen Gottes. Und darum, also arbeitet mal diese beiden Kapitel durch mit Markieren, die verschiedenen Gesichtspunkte. Es wird dreimal davon geredet, dass dem David zugesprochen wird, der Herr ist mit dir. Und der Herr war mit ihm, weil er mit ihm war. Das ist das Zentrum, Männer gesucht, die im Zentrum ihres Lebens Jesus haben. Das erste ist der Ruf zum Kampf. Seid ihr bereit zu kämpfen? Das zweite, ich habe mal nachgeguckt, das ist mir aufgefallen in der Konkordanz. Da provoziert Paulus in 1. Timotheus 2. Nee, ich glaube, ich habe. Ja, in 1. Timotheus 2. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Das ist der Wille des Apostels Paulus. Machen wir mit, ihr Männer, wir Männer. Ich will, dass ihr betet. Es gibt ja verschiedene Begriffe für dieses Beten, bitten, flehen. Aber das Grundwort ist, dass das Tiefste uns anzeigt, dass auch von Jesus gesagt wird, wenn er sich zurückzog in die Einsamkeit. Das bedeutet eigentlich eine Gebetsgemeinschaft mit Gott. Ein Miteinander reden, ein vertrautes Miteinander. Und da sagt Paulus an allen Orten, so vertraut mit dem Herrn an allen Orten. Also jetzt hier, nur das ist ja zu verstehen. Aber an allen Orten, aber auch an dem Ort unten, der so wichtig ist für manche, die mit der Blase Last haben. Ich habe oft auf der Toilette gebetet. Auch manchmal Angstgebete, Hilfsgebete. Aber auch an allen Orten, wo wir sind, wo wir leben, wo wir herkommen, die ganze Woche über. An allen Orten beten. Und aufheben heilige Hände. Also das Aufheben unserer Hände, das müssten wir vielleicht beim Gebet noch üben. Aber die Schrift sagt das an manchen Stellen ganz deutlich. Ich hebe meine Hände auf. Das habe ich mir mal jetzt geprägt. Das steht in einem Psalm. Meine Seele dürstet nach dir. Aus dürrem Land. Ich hebe meine Hände auf. Was heißt auf Wände aufheben? War jemand hier? Ist ein Kriegsteilnehmer noch unter uns? Hände aufheben im Krieg heißt, ich ergebe mich. Ich gebe den Kampf auf. Aber es heißt natürlich noch viel mehr, ich brauche dich, Herr. Ich freue mich, Jesus lebt. Du bist stärker, Herr. Hilf mir, hilf uns. Wir warten auf dich. Es werden hier auch die Gebetshindernisse genannt. Kann man im Zorn beten? Kann man im Zweifel beten? Also, ich habe hier einige Gesichtspunkte in der Predigt. Da könnte man aus jedem Gesichtspunkt eine Predigt halten. Deshalb, ich muss das abschließen. Sondern ich rechne damit, dass wir uns noch einmal vertiefen in diesem Auftrag an uns Männer und an uns Frauen. Also Walter hat schon angekündigt, ich will nicht hier nur eine Propaganda für Männer machen, die den Feminismus hervorrufen würde, den Genderismus und alles mögliche andere, was heute aus einer falschen Sicht der Schrift und einer gekürzten Sicht der Schrift gesagt worden ist. Das Zweite nämlich, wozu ich uns Männer rufe, wozu uns die Schrift ruft, ist, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Aus Epheser 5, 25. Zwei Verse vorher wird das, was jahrhundertelang hochgehalten worden ist, ihr Frauen, unterordnet euch euren Männern. Und das haben die Männer damals, die Herrscher und die kleinen Herrscher, haben das festgehalten und ihren Frauen vorgehalten. Haben wir das auch schon mal und auch in Gedanken. Der Herr sagt, weiterlesen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Also lieben, um einander zu heiligen. Was heißt das? Von Heiligen, das haben wir ja schon gehört bei den Händen. Hände, heilige Hände in die Gegenwart Gottes bringen. Das, was in der Gegenwart, in seiner Gegenwart geschieht, aus seiner Kraft zu erleben. Und dazu sind wir Männer da, die verheiratet sind. Dass wir einander dienen, wie Christus der Gemeinde gedient hat und geliebt hat. Er hat sich selbst für sie dahingegeben. Männersache. Sich selbst hingeben. Um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Wir sind ja Taufgesinnte. Das ist jetzt zugedeckt, das Wasserbad. Aber das Wasserbad im Wort, das brauchen wir täglich. Unentwegt. Dass die Gedanken, die auf uns einstürmen, dass wir die in das richtige Gleis kriegen, in die richtige Relation. Das Wort ist es. Und nicht nur das, das sagt man uns, das sagt man manchen ja nach, dass wir das Wort um die Ohren schlagen. Nee, das Wort hat es zunächst mit dem Herzen zu tun und nicht mit den Ohren. Damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Wie wichtig ist es, dass wir jetzt hier in der Gemeinde sitzen, dass wir uns dessen bewusst werden, wenn wir als Männer den Auftrag haben, zu Hause unsere Frauen die Liebe erleben zu lassen. Er hat seine Gemeinde geliebt. Damit sie herrlich wird und keinen Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Da müssen wir doch kapitulieren als Männer, oder? Dass wir das tun können. Herr erwartet ja auch nicht, das Wort Gottes erwartet ja auch nicht, dass wir das aus eigener Kraft können, sondern da aus der Kraft und aus der Verbindung zu Jesus, aus seiner Gemeinschaft heraus. Wir haben uns gerade vorhin unterhalten über Kleines und Großes. Was sind die kleinen Dinge und was sind die großen Dinge? Das kleine Steinchen im Schuh. Das Kleine, was wir nicht vergeben können. Wie kann das uns drücken? Wie kann uns das auf Dauer belasten? Aus dem Wort, aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus, aus seinem Vorbild, dafür sorgen, dass unsere Frauen schön werden. Geht das? Also hier steht es ja. Jesus hat das getan. Er hat die Gemeinde dargestellt, herrlich, ohne Flecken, ohne Runzeln oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Wir müssen uns nicht abschleppen mit dem, was wir tadeln. Es gibt viel zu tadeln, wenn Menschen zusammen sind. Und darum gehört ja die Mitte hin, Jesus hinzu, der für uns gestorben ist, damit wir einander nicht unentwegt haben. Walter hat darauf hingewiesen, dass ich auch für die Frauen etwas sagen wollte. Da fiel mir ein wichtiges Wort ein, was ich noch vor kurzem gehört habe von einem bekannten Pastor und Evangelisten, Ulrich Parzani. Er sagte, ein Qualitätsmerkmal der Gemeinde ist, dass sie sich um ihre Single kümmert. Aufgabe. Und dass wir uns auch um die Single in unserer Welt kümmern, damit sie nicht auf solche kuriosen Ideen kommen, wie mit dem Genderismus. Hinter wie viel Feminismus steckt Minderwertigkeitsgefühle, Unterdrückung durch den Vater, durch die Erlebnisse, die sie gehabt haben mit Männern. Jesus ist dafür gestorben. Jesus hat dafür sein Leben hingegeben, damit wir erlöst werden von diesen lebenslangen Vorwürfen und Belastungen gegenüber anderen und auch gegenüber uns selbst. Männer, herausgerufen zur Liebe, und Männer, herausgerufen zum Dulden. Na, das ist ja nun gerade nichts Ermutigendes. Jakobus in Kapitel 1 sagt er: Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Anfechtung, naja, wenn man vielleicht unentwegt angegriffen wird oder denkt, in manchen Bereichen nennt man das Mobbing. Anfechtung, aber Anfechtung nicht nur von Menschen, sondern vor allen Dingen vom Feind. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens oder besser den Siegeskranz des Lebens empfangen, den Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Ich denke an Jürgen, in Russland aufgewachsen, in der Schule geprägt vom Sowjetideen. Wenn ich was von Geduld sagte, dann explodierte der. Und zwar jedes Mal, wenn wir darüber gesprochen haben. Geduld war für ihn alles ertragen, sich alles gefallen lassen, möglichst noch schweigen. Aber dieses Wort Geduld, was hier steht, das bedeutet drunter bleiben. Bleiben. Jesus sagt seinen Jüngern, bleibt in mir und ich in euch. Bleibt. Das ist nichts Passives, das ist höchste Aktivität. Wollen wir so aktiv sein, auch wenn es darum geht, Schwieriges, Schweres zu erleben, zu erdulden, drunter zu bleiben? Lasst nicht schnell auf den anderen zu werfen, ja du auch. Also in diesem Wort, da stecken so viele schlimme Dinge. Es gibt nichts Schlimmes in unserer Welt, was nicht hier hineinpasst. Aber es steht im Licht Gottes. Es steht unter dem Segen. Gesegnet ist der Mann, der Anfechtung, Versuchung erlebt, erdulden muss. Und das letzte Wort in diesem Vers, haben wir denn da stehen? Ja. Den Siegeskranz des Lebens empfangen, den Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Die ganze Quälerei des Lebens, was sich Menschen nur ausdenken können, ist eingebettet durch das Opfer Jesu in Segen und Liebe. Seine Liebe zuerst und unsere Liebe zu ihm. Das ist das Stabilisierungsprogramm unseres Gottes für unser Leben, unser persönliches, unser Gemeindeleben. Und damit wir davon sagen können, wie groß Jesus ist. Das ist Vorbereitung auf die Endzeit, auf das, was vielleicht noch auf uns ganz gewiss zukommen wird, wenn wir es erleben. Und nun noch etwas für unsere Schwestern zur Stärkung, dass sie nicht nur was haben, was sie von uns Männern erwarten können. Ich erinnere an die Jahreslosung 24 und an den Zusammenhang, in dem das steht. Das ist ja ein ganz kurioser Zusammenhang. 1. Korinther 16. Vor unserer Jahreslosung, alles was ihr tut, lasst in der Liebe geschehen. Da steht ein Satz, der begleitet mich seit meiner Taufe, als ich mit 18 Jahren getauft worden bin. wachet, heißt es da, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Wer die Bibel kennt, die modernere Übersetzung, der fällt mir sofort ins Wort und sagt, nein, nein, nicht männlich, sondern mutig. Aber im Grundtext steht männlich. Und der alte Luther hat noch männlich übersetzt. Und das galt für mich auch. Aber ist das nicht wieder nur was für Männer? Dieses Wort ist für die ganze Gemeinde. Das steht ja so kurios. Schaut euch das mal an. Das steht so kurios in einem Zusammenhang mit Reiseberichten und Reisewünsche und Begegnungen mit Menschen. Mittendrin, Paulus unterbricht sich sozusagen. Das ist wichtig für alle. Wachet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Was heißt denn männlich sein? Aber das gehört jetzt noch mit zu den Anfangsfragen eigentlich. Und lasst uns dabei bleiben. Jesus ist größer als wir Männer, als unser eigenes Herz. Jesus ist größer als das, was wir erleben, was wir erleiden. Größer als das, was in unserer Welt geschieht. Wir sind ja eine kleine Friedensinsel. Jesus ist größer. Das bleibt. Und er kommt, darum wachet. Amen.